Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
Literatur für Nichtliteraten. Für Radio ICAP, International Center für African Perspectives, Gerhard Buchgraber.
Stopp dem Kriegswahn in der Ukraine. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Diese wohl berühmteste Losung der Antikriegsbewegung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist heute aktueller denn je. Wieder einmal ist es der Kapitalismus, diesmal der globalisierte Kapitalismus in Ost und West, der die Welt an den Rand eines Weltkrieges bringt. Ein entfesselter, radikaler Nationalismus von allen Seiten scheint gegenwärtig die besonnenen, demokratischen, politischen Kräfte zurückzudrängen, und diese treten auch beinahe schon in den Hintergrund. Die Rufe nach noch mehr Waffen werden immer lauter. Einwände dagegen werden vermehrt als Romantizismus und Schwäche abgetan. Andere Formen des Widerstandes als jene der militärischen Waffen werden von vielen nicht mehr gesehen oder werden nicht mehr gewollt. Zu sehr hängen vielfältige ökonomische Verwertungsinteressen daran und werden willfährig akzeptiert. Faktum ist, der Kapitalismus ist weltweit in der Krise, ob im liberalen Westen oder im autokratischen Osten. Große Kapitalgruppen Russlands, die Oligarchen im Umkreis Putins, wollen sich den Einfluss in der Ukraine und darüber hinaus sichern unter Verwendung altrussischer Ideologien. Und Kapitalgruppen in der Ukraine wollen im Gegenzug den Anschluss an den Westen und insbesondere an die USA. Auch dafür gibt es genügend Hinweise und bedienen sich ebenso nationalistischer Ideologeme. Die Rolle der Kirche, diesmal die russisch-orthodoxe, die als wesentliche ideologische Stütze des Putin-Regimes gilt, ist äußerst fraglich und sehr problematisch. Immer dann wird die Gefahr eines Krieges am größten, wenn die kapitalistische Herrschaft insgesamt gefährdet ist. Dann suchen jene Kapitalgruppen im Krieg einen vermeintlichen Ausweg. Dies hat schon der deutsche Schriftsteller Wolfgang Borchardt nach dem Zweiten Weltkrieg sehr deutlich erkannt und treffend formuliert. Alle Leute haben eine Nähmaschine, ein Radio, einen Eisschrank und ein Telefon. Was machen wir nun? Fragte der Fabriksbesitzer. Bomben, sagte der Erfinder. Krieg, sagte der General. Wenn es nicht anders geht, sagte der Fabrikbesitzer. Aber es ginge anders, denn die Leidtragenden einer solchen Richtungsentscheidung sind immer und überall die Menschen auf beiden Seiten in den Kriegsregionen, wie nun diesmal wieder an der Ukraine so deutlich sichtbar wird. Millionen Menschen werden in die Flucht getrieben, Verwüstung und Leid für weitere Millionen ausgelöst. Es geht daher schon lange nicht mehr allein um die Ukraine und die heutige kriegerische Katastrophe. Es geht um eine Transformation der Gesellschaften in eine gewaltfreiere Zivilisation, um die Durchsetzung von Demokratie und Menschenrechten für alle, um Kriegen ein für allemal in der Zukunft die Grundlage zu entziehen. Nationalismen jeglicher Art, egal welcher Farbe und welchen Landes, stellen immer wieder eine Bedrohung für das friedliche Zusammenleben der Menschen dar. Es ist längst an der Zeit, in allen Ländern an einer freien Gesellschaft mit demokratischer Rechtsstaatlichkeit für alle Lebensbereiche zu bauen, das kapitalistische Verwertungsinteresse zu überwinden und dieses nicht als Orientierungsmaßstab allein anzusehen. Dies gilt für die innenpolitischen Maßnahmen und Reformen in den Ländern ebenso wie auch für die außenpolitische Ebene. Nur eine Stärkung der UNO und ihrer Initiativen, sei es zur Friedenssicherung, sei es zur Migration oder zur Klimagerechtigkeit, mit jenen Milliarden, die nun für Waffen ausgegeben werden sollen, kann eine zukunftsweisende globale Perspektive bieten. Alles andere wäre ein politischer Rückfall ins vorvorige Jahrhundert. Passiver Widerstand und ziviler Ungehorsam, die von mehreren historischen Bewegungen bereits erfolgreich erprobt wurden, sind nachhaltigere Formen der Verteidigung als eine militärische Aufrüstung, wenn diese in der Gesellschaft ausreichend verankert sind. Nicht ein Mehr an Waffen sichert den Frieden und die Freiheit, sondern globale Abrüstung. Nur ein Stopp der Waffen- und Devisenlieferungen in die Kriegsgebiete der Welt ermöglicht eine humane Perspektive. Es liegt an uns allen, diese umzusetzen, insbesondere aber an den politischen Verantwortungsträgern in allen Ländern. Nach diesem Krieg darf es keinen Krieg mehr geben, keinen Krieg mehr, keinen Krieg mehr. Ja, es ist genug, forderte schon Henri Barbusse in seinem Buch Das Feuer 1916 nach dem Grauen des Ersten Weltkriegs. Diese Forderung ist heute auch nach 100 Jahren noch immer aktuell.
Danke, Gerhard Buchgraber. Und dieser Text kommt auch in The Global Player Magazine. Das Heer links, das Heer rechts, aufstocken, wegschicken für Radio ICAP und Verein Die Bunte und natürlich die Zeitung The Global Player, Ruud van Wierenburg erzählt über Leute, die den Krieg selbst erlebt haben. Der Dritte Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg. Wann und wo der kommt und ob. Eine Locke, irgendwo herumliegende Mantel fällt mir dabei ein. Eine Verkörperung von dieser Leute, die immer schon Rechnung damit haben gehalten. Einen Mantel, der ich noch nie gesehen habe, aber wohl in der Nacht öfters habe gesucht in Leopoldstadt und Josefstadt, aber auch in der Nähe von Prater freilich. Manchmal nach dem Schlucht von der Schwedenbrücke nach Nestreuplatz, wann der Wind dich beinahe dazu zwingt, zum Beispiel die Cafés und Kneipen in der Akrobatenstraße aufzusuchen. Ein gutes Symbol, weil die Lebenslinien dieser Menschen Akrobatenfähigkeiten vorausgesetzt waren. Nicht nur körperlich. Auch geistige Einfallsreichheit war in ihr Leben Existenz gefordert. Die Lehre am Ende der Nacht in Wien fragt um so einen vergessenen Mantel in irgendein Etablissement als hoffnungsreicher Horizont. Irgendwann gibst du nach und bleibst selbst, wie vergessen und weggeworfen übrig. Als für alle anderen der Vormittagsstress der Stadt bereits hat begonnen. Dieser leere Mantel entscheidet man dann, sich hauswärts bewegend, ist eigentlich eine abgelegte Schlangenhaut. Und auch bei dir ist das Zuhausegefühl schon vollkommen verloren gegangen damit. Einem in den Stolzenthalerkasse gewohnt habenden Mann war selbst solch einen Mantel. Er hatte sich einst in einem auf der Treppengelände liegenden Lodenmantel verwandelt. Vor lauter Schrecken, das schon jahrelang dauerte und auf einmal Wachstumskrämpfe bekommen hatte, als vollendete Erfolg von in tiefsten Wälder für den Feind versteckt sein, mit den Tod auf den Fersen, durch polnische Stadt und Land herumirrend in 1940. Schließlich einem Bauer bestochen und dann bei einer der Razzien auf dem Land die Spitze der Angstspeer durch das ganze Gehirn gesteckt bekommen, weil der Bauer möglicherweise sich auch dafür bezahlen lässt, versteckte Gäste zu verraten. Der Jude erstarrte sehr inventiv und sogar behende, spielte der Schwerkraft noch einen Streich obendrein. Als Folge blieb einen grünen Mantel auf dem Treppengelände liegen, während unter ihm von den Nazis in strakke choreografische Schritt ein Bauernhof auf untergetauchte Juden untersucht wurde. Was liegt da oben? Fragte der Korporal an einem seiner Soldaten. Der Beauftragte kletterte 2-3 Stufen von der Treppe auf, aber entdeckte schon bald, oh nein, das ist eine Mantel. Dabei war der Flüchtling nur ausnahmsweise im Gebäude. Normalerweise hatte er Unterschlupf gefunden in einem Hühnerkäfig auf dem Landgut. Tag und Nacht. Das war seit 3 Monaten sein Zuhause. Ein makelloses Antlitz und sehr geschmeidiges Körper bis zu seinem natürlichen Tod. Klein und sperrig war sein Äußerliches, unauffallend, aber trotzdem sehr präsent. Bis zu seinem 93. Ich bin darauf gekommen, durch unsere Freundschaft von seinem Nervensystem angesteckt zu sein, auf einem eher erreichender Art zu wissen, dass der Dritte Weltkrieg jederzeit und überall entzünden werden kann wie einer Bougie, die auf einmal wieder Funke fest. Gut zu wissen, dass es eine Lösung in der Flucht kann geben. So wie zu zweit. Wie eine kleine braune Wasserfall mir noch immer zeigt. Die läuft so zwischen meine Augen durch, vor mich, von oben nach unten. Und ich bin völlig überrascht und ertappt zugleich. Weil solch einer Einheit nie von meiner Freundin und mir könnte werden durchgeführt, hart gemacht, umgesetzt werden, vergoldet. Wir hatten dieser Frau von 96 Jahre alt in Amsterdam kennengelernt. Eine kerzengerade gehende Erscheinung mit einer aufrechtstehende grausilberne Zuckerwatte als Haar. Sie war Bach-Oratorium-Sängerin und hindemit hatte sogar Lieder für sie komponiert. Nach dem ersten Besuch sagte meine Freundin in unserer Wohnung in Amsterdam, aber dass sie Albert Schweitzer hat gekannt, ist schon unglaublich. Nein, antwortete ich, freundlich korrigierend. Einstein. Sie hat Albert Einstein gekannt. Selbstverständlich hatte ich jetzt fast gesagt, kannte sie beiden. Das zweite Mal, dass wir sie besuchen waren, erzählte sie sehr gut getimt, wie ihr Mann und sie in Berlin in einem Mauer von jüdischen Leuten auf Potsdamer Platz aufgestellt waren. Sie wurden allen erschossen werden. Die Kaffee-Thermoskanne stand links oben meinen Schulter auf dem Kasten. Die Tassen befanden sich da auch. Wenn, dann in unserem Rücken. Sagten mein Mann und ich zueinander und wir sind geflogen. Ich wusste nicht mehr, wo ich war und was, überall jedenfalls, aber wann? Da fragte sie mich, wollen Sie noch einen Kaffee? Ich, wir? Da plätscherte die kleine braune Wasserfall schon zwischen meinen Augen durch in der Tasse, die ich von sie übernahm. Ihr Mann war ein bekannter Chirurg. Und bevor dieser Zweite Weltkrieg ausbrach, hatte die Sängerin eine Ausbildung zur Pflegerin absolviert. Weil Ärzte und Pflegerinnen im Krieg immer gefragt sind. So landete sie in verschiedenen Konzentrationslager. Und konnte eben in die Frauen- und in die Männerabteilung arbeiten. Auf diese Weise war ich auch fähig, Nachrichten von den Frauen an die Männer zu bringen und umgekehrt. Dann vermittelte sie uns, manchmal war da auch etwas Interessantes bei. Von der Mauer schaute ein ganz feines gezeichnetes Porträt von ihrem Mann mich an. Ihre Haare strahlen am Mittag schon, als ob sie unter einer brennenden Luster sitzt. Jahren her ist der Mann gestorben. Und ich bilde mich ein, dass er mit Chirurgengenauigkeit den Moment aussucht, worauf er sie zu sich ruft. 101 ist sie inzwischen. Ein Spiegelpalast für vier Frauen. Bei einer Fotoausstellung von Christine de Cancy auf Schloss Heinfeld. in der Steiermark bei Feldbach. In diesem Schloss hatte Josef von Hammerpurgstall die vier Zeilen Rubaiyat aus dem Persischen ins Deutsch übertragen vom Omar Khayyam. In Kirchen, Tempeln, Moscheen und Synagogen wird man um seiner Seele Ruhe betrogen. Doch dem, der der Natur wahres Geheimnis ahnt, wird keine Angst für das Jenseits vorgelogen. Was für ein Gebäude bleibt da noch übrig, wenn man nach einer Werkstatt sucht, wo man etwas aus seiner Seele herausholen kann? Wenn es über die Fotografien von Christine de Canzy ginge, gäbe es da klare Spuren. Und was für Spuren? Jede Abbildung des Orients beginnt für den Augen in Augen Gegenüberstehenden mit ihrem Eigenleben. Gediegen durchkomponierte Einblicke aus dem Alltagsgeschehen, die zur Hinterfragung der eigenen Existenz anregen. Da sind die Augen, die über einen solchen kulturellen Austausch erzählen, die Bewegungen weiter in unseren Geist einfließen lassen. Es ist die bedrängte Lage der abgebildeten Einzelpersonen, die das Bestreben nach Vitalität in uns selbst wachruft. André Heller hat die Fotografin die Geschichtenretterin genannt. Ich sehe sie mittlerweile als zeitgenössischen Herodot, den ersten abendländischen Schriftsteller, der durch Asien reiste und seine Impressionen auf solche Weise festlegte, dass die sonst verloren gegangenen Sequenzen von der Menschheit heute noch mit Spannung und Freude gelesen werden können. Dafür braucht es einer aus sich heraus autodidakt genialen Sichtweise. Innerhalb ihrer verzwickt politischen Lage in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Landschafts- und Naturbildern wird hier der einfache Mensch entfesselt. All jene zahllosen Historien, die ansonst ungesehen geblieben wären, durchsteigen unsere Aufnahmefähigkeit wie eine sich aufrichtende Schlange. Gleich Sanskrit-Buchstaben am Balken hängen die Fotos an dieser metallischen Schnur, selbstständig sich bewegende Einblicke, wie tibetische Gebetsfahnen hängend. Man kann sie von aller Seite her beobachten. Man kann sie berühren, die vermerkten Notizen näher betrachten. Mir selbst erscheint die Komposition als geflügelte Schlange, gefedert gleich dem Aztekengott Quetzalcoatl. Natürlich war und ist dieser Mann ein Hammer. Wer schreibt, der bleibt, sagt man in den Niederlanden. Und das Übersetzen der vielschichtige Poesie ist im Grunde ein vollkommenes Neuschreiben. Schelmische Literaten haben wohl von einem Überschätzen gesprochen. Im Fall von Hammer Burgstall. Könnte man dies wieder anders verstehen? Er hat die orientalische Dichtkunst für uns entdeckt und diesen Schatz über den Bosporus ins deutsche Sprachgebiet übertragen. Die orientalische Fundgrube. Giselle Dailly van Waterschoot van der Gracht hat mir vor mehr als 20 Jahren eine Originalausgabe dieser Zeitschrift auf ihrem Dachboden ihres Ateliers in ihrem stetigen Grachtenpfand in Amsterdam gezeigt. Das war aber nicht bloß zum Ansehen, wir waren darin auch fündig geworden. Fanden, woher das Zitat im westöstlichen Divan wirklich stammte. Soll ich dir die Gegend zeigen, musst du erst das Dach besteigen. Das Land der Dichter stellt die Fähigkeit zum Assoziieren innerhalb ihrer vollständigen Freiheit unter Beweis. Einen halben Meter von der inzwischen schon sagenumwobenen wissenschaftlich wie literarischen Kostbarkeit, noch immer sind wir in Giselles Maleratelier in Amsterdam, steht eine kleine bronze Statue von Josef von Hammerburgstall, er selbst sitzend, ein Fuß angehoben, darunter die Schatzkiste. Cleo, Hammerburgstall, habe ich immer schon als Wächterin dieses Schatzes betrachtet, als Hüterin einer Bibliothek, inmitten wertvollster Manuskripte, Bücher und Zeitschriften, aus sonst für uns unauffindbare Zeiten und Orten. Hier haben die handgeschriebenen Gedichte von Sir Walter Scott, Schriftsteller von Ivanhoe unter anderem, schon das Mädchen Giselle geprägt. Die Rolle der Wächterin des Schlosses hatte Cleo angenommen, mit eingeschlossen die fast greifbaren Erinnerungen an die verheerende Anwesenheit russischer und englischer Soldaten. Dies zeigte sich unter anderem durch das aus dem Fenster in den Hof geworfene Klavier. In Cleo Hammerburgstalls Hochzeitsnacht soll es derart zugegangen sein, dass sie von ihrem Mann hatte flüchten müssen. Der Sohn, der dabei gezeugt wurde, entpuppte sich später als knallharter Nazi. So etwas musst du dir mal vorstellen, erzählte Giselle. Den Blick auf das ruhige Grachtenwasser gerichtet. Dort, wo Christine de Canzy auch die Fotografien von ihr machte. Die Cleo hat das alles nur mit großer Mühe verarbeiten können. Sie lebt heute mit 9 Hunden in dem Schloss. Du kannst sie mal besuchen, wenn du wieder in Österreich bist. Verbundenheit zu solch einer Lebensgeschichte und Aufgabe bedarf freilich einer bestimmten Strategie der Außenwelt gegenüber. Vorsichtig ist schließlich die Mutter der Porzellankiste. Ein Gesichtskabbalist wäre wahrscheinlich fähig, mühelos aus den Gesichtszügen Cleos und Giselles vom Turmsaal aus den langen Weg zurück in die unbezahlbare Bibliothek zu finden, dies zu einer Zeit, als die beiden Mädchen von Paris aus einen Fernkurs zugeschickt bekommen hatten und so ihrer Malerausbildung begannen. Giselle war dann nach Paris gegangen, um Malerin zu werden. Cleo war in ihrem steirischen Schloss geblieben. Die Lebenslinien lesen sich aus beiden Gesichtern. Bei so viel Gemeinsamkeit wird es jedoch interessant, die Kreuzungen aufzuspüren, Schnittpunkte, aus denen sich die Mentalitäten voneinander wieder entfernen. Cleo heiratete. Nach jener ersten grausamen Ehenacht später den Komponisten Heinrich von Hammerbrückstall. Aber wer bin ich, um nicht sagen zu können, dass das eine kreative und schöne Ehe war. Trotzdem habe ich das von ihr so vermittelt bekommen. Ich bin kein Voyeur. Obwohl ich gerade das aufgrund meiner schriftstellerischen Tätigkeit sein sollte. Beide Frauen sind gute Malerinnen, das Porträt als Spezialität. Beide haben sie Kirchenfenster mit Glasmalerei versehen. Giselle hatte mit diesen Einnahmen während des Zweiten Weltkrieges einer Handvoll verfolgte jüdische Leute Unterschlupf geben können. Dann war Giselle mit dem Bürgermeister von Amsterdam getraut worden, Arnold Dailly. Von ihm wird erzählt, dass er sich wahrhaftig unter Menschen bewegt hatte. Nun bricht eine Gemeinsamkeit der beiden Malerinnen durch. Ihr Hang zur und auch den oder die Abwendung von der rasenden Welt. Nicht zuletzt hatte Giselle ein großes Teil ihres Lebens auf der Insel Paros verbracht, zurückgezogen in einem vorherigen Mönchskloster. In Amsterdam bekam sie von überall aus der Welt her fortwährend Besuch. Nur jetzt war ihre Aussage mir gegenüber, dass Amsterdam zu viel Ablenkung brachte. Als ich nicht 9 Jahre auf Paros in völlige Isolement meine Arbeit gewidmet hatte, war ich jetzt wirklich nicht so in ihrem Kern durchgedrungen. Die Abstanden waren sich die beiden schlussendlich doch ähnlicher, als wir gehabt wollen haben. Von Cleo wird vieles behauptet. Alles, was zu einer zurückgezogenen offenbar gehört. Unter anderem, dass sie stijf und conservatief gewesen sei. Darauf habe ich eine direkte Antwort und frage zugleich. Wo ist die Mappe hin? Mit die Zeichnungen und Skizzen von dem Tänzer Nureyev. Wo ist die hingekommen, die Cleo mir gezeigt hat? Eine notwendige Ausruf. Dass sowohl in Amsterdam wie auch in Heinfeld die Erbschleicher ihre Trickkiste fürs Leben kern ausprobieren. Auch Nureyev war hier in dem Schloss zu Gast. Und so gut weiß ich noch, wie Cleo mich anhand eines Bildes indirekt, aber deutlich darauf hinwies, wie wichtig es wäre, sich zurückzuziehen. Unentbehrlich und mit der zielsicheren Wirkung für die Außenwelt. Auf einem der Bilder saß Nureyev da als ein in sich ruhender Tänzer, auf einer Bank sitzend, sich sammelnd, als ob er bald übers Wasser gehen müsste, um dort Sprünge zu machen, die noch kein Mensch zuvor gesehen hat. Cleo Hammerpurgstall erklärte, an dem Abend hat er so wahrhaftig getanzt. Ich schaute auf dem starke und in sich ruhende Persönlichkeit voll Intensität. Die geistige Kraft und körperliche Vitalität von Giselle brachte sie noch in ihren späten 80er Jahren dazu, Einbrecher beim Verlassen der stetigen Krachtepfands behilflich zu sein. Sie hatte den Mann, der den vierten Stock erreichte und sie dabei aufgeweckt hatte, einige Banknoten in die Hand gedrückt, ging vor ihm zu der Lift, die man nur mit einem Schlüssel konnte bedienen, und führte ihn so den komplizierten Weg wieder zurück nach unten. So ließ sie ihn in der Nacht, anstatt ein gefangener Fisch in voller Eimer, landete der Einbrecher wieder im Fluss. Vom Turm Saal aus, verlassen wir die Aufnahmen von Cleo und Giselle und folgen den 1001er Spur. Erstens nach Istanbul, wo der Direktor vom Topkapi Museum Ortaylı porträtiert ist, nachdem er erklärt hatte, wie bedeutend ein Orientalist wie Hammerpurgstall für das fundamentale Verständnis und die Kommunikation zwischen den unterschiedlichsten Kulturen ist und nach wie vor wirkt. Betrachten Sie doch den durchdringenden Blick, etwa beim Ausruf »Hammer hat für uns weit mehr Gewicht als ganz Brüssel«. Damit liest der Schriftsteller und Übersetzer noch vom Grab her der EU-Diplomatie die Leviten. Also eine Feder wirkt viel mehr als ein Gewehr. Mein Favorit jedoch ist Attar. Von all den Dichtern, die Hammerpurgstall ins Deutsche übertrug, schätze ich Attar am meisten. Wir reisen mit Christine de Cranzy weiter nach Algerien, in den Niger, Pakistan, durch Tibet, zu den Muslimen Chinas und in die Türkei, nach Georgien, Russland, eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiedensten Völkern und Individuen wird uns da angeboten. Eine Art neuartiges Markenwasserzeichen von graziöser Souveränität. Zwischen Betrachter und dem fotografierten Menschen zeugen sich Kaskaden direkter elementarer Verbundenheit. Wenn einmal etwas schief geht, liegt es nicht an der Erde und ihre Elemente, sondern an Mangel von Kontakt und der damit verbundenen Konzentration. Wir begeben uns mit ihr jedoch auf eine doch verantwortungsvolle Reise. 1959 besuchte Christine de Cranzy zum ersten Mal Schloss Hainfeld. Ihre Mutter war mit Cleo befreundet. Von da an war sie öfters hier. Heute kennt sie das Geschehen in Schloss Hainfeld bis in die sensibelsten Details. Die Scharniere. Schon von Anfang an war sie über die arabischen Kalligrafien oberhalb des Porträts fasziniert. Die Bibliothek von Schloss Heinfeld mitsamt ihrem orientalischen Kern hielt sie lange umgarnt. Aus jenem Kokon voller Sehnsüchte gleich legte sie all ihr Vertrauen in die Reisen und entpuppte sich vom Mädchen zur jungen Frau. Und wir dürfen uns darin wiederfinden. Schwalbengleich kehren wir zurück in eines jener Eier, die die Fotografien hier in Schloss Heinfeld ausgebrütet hatte, in das Schloss von den 1001 Ei. Diese Ausstellung klopft jeden Stein des Gebäudes ab und eröffnet somit einen speziellen Ritus innerhalb der virtuellen Divan-Bedeutung. Mit der neuen Schlossbesitzerin, Magistra Annabella Dietz, hat ihr Klopfen aber bereits seine Antwort gefunden. Trotzdem ist noch sehr viel Initiative nötig, um gerade in diesen oft so verheerenden Zeiten einen doch pulsierenden Austausch zwischen Europa und Asien stattfinden zu lassen. Mit der Nacht als schätzende Handpalme für Morgen- und Abendland. Annabella Dietz ist auf alle Fälle äußerst aufgeschlossen. Dafür umso unauffindbarer scheinen die Leitfäden zu einer neuen Akademie der Wissenschaften noch verborgen. Wenn man sich dafür öffnet, bietet sich Hilfestellungen aus allen Himmelsrichtungen an. Jetzt gibt es ein neues Buch von Christine de Cancy mit Fotos über die Statuen auf den Dächern von Wien. Wenn man sich dafür öffnet, bieten sich Hilfestellungen aus allen Himmelsrichtungen an. Zum Beispiel in Graz, als ich mit einer Sängerin am Abend des Attar ein Programm gestaltet hatte. Ich hatte einen Strauß Blumen in der Hand, als ich in das Taxi stieg. Woher kommen Sie? Fragte ich den orientalisch aussehenden Chauffeur.
Vom Parkhotel.
Er war nicht allzu großzügig mit seinen Informationen. Ich wusste natürlich, dass der Ausländer in dieser österreichischen Stadt durchaus unerwünscht war. Ich komme aus Holland. Probierte ich es noch einmal.
Aber die Blumen nicht, oder?
Nun wusste ich sicher, dass er einer war. Dennoch habe ich aus ihm herausbekommen, dass Persien sein Vaterland ist. Woraufhin ich ihn fragte, ob er den Dichter Attar kenne.
Wenn Sie als Europäer der Welt Attars kennen, dann ist das etwas anderes,
erwiderte er. Ich weiß, dass Attar Apotheker bedeutet, sagte ich mit angehaltenem Atem. Ich habe von ihm die heiligen Biografien früh-islamischer Mystiker gelesen und die Konferenz der Vögel.
Wissen Sie, wie Attar Sufi geworden ist?
Nein, antwortete ich. Ein Apotheker war in jener Zeit auch jemand, der Parfüms verkaufte, also nicht nur Tests machte. Für Corona. Eines Tages kam ein in Lumpen gehüllter Sufi zu ihm und wollte etwas kaufen.
Während Attar das bestellte Pulvergen aufs genaueste abwog, fragte der Kunde, wie der Apotheker gedenke, jemals sterben zu können, wenn er sich so genau an den irdischen Dingen festhalte. Wie würden Sie das dann machen? Der Mann legte sich auf den Boden und starb auf der Stelle. Von diesem Augenblick an war Attar ein Sufi, sprach der Taxichauffeur, während er dem Lenkrad vor dem größten Museum der Stadt einen sicheren Ruck gab und einem entgegenkommenden Wagen, um ein Haar zu entweichen, verstand. Und wir dieses Bericht von ICAP, International Center, Afrikanische Perspektive, möchte mitbekommen. Vielen Dank.
Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.